Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de.
Oh Mensch, Alex, spielfreies Wochenende. Was hast du so getrieben?
Ich habe Fußball geschaut, völlig überraschend. Hallo Nils.
Ist immer was Neues.
Zwar nicht Barca, aber war ja genug in La Liga los, ne? Gab es ja genug anderes zu schauen.
Deswegen habe ich mir gedacht, nehme heute schon mal am Sonntag auf, damit die Leute gleich am Montag was zum Frühstück haben. Denn auch ohne Klassiko, denn der Klassiko hat ja immer noch keinen Termin. Wir wissen ja, die RFEF, der spanische DFB, will den 18. Dezember, genauso wie die beiden Vereine, aber. Da ist der Javier Tebas, der Boss von der Liga, den Verband LFP, die haben irgendwie immer noch was dagegen und wollen eher den 4. Dezember. Deswegen ist das immer noch ein bisschen so ein Tauziehen, wer jetzt sich da durchsetzt. Und ich glaube, so inzwischen ist es sogar so, Alex, dass die LFP davor das Sportgericht geht oder Berufung eingelegt hat, eben dagegen, dass die Vereine sich für den 18. Dezember ausgesprochen haben und so weiter. Aber ja, nervig, oder?
Ja, tatsächlich nervig. Nicht überraschend, weil so ist Spanien nun mal, ne? Immer Organisationschaos und strukturelle Probleme hat diese Liga einfach immer. Dafür ist sie berühmt-berüchtigt.
Und speziell auch zwischen diesen beiden Vereinen, Verbänden, also RFEF und LFP, die liefern sich ja ständig Hahnkämpfe über Spiele in den USA oder sonst was.
Ja, weil sich die beiden Präsidenten ja überhaupt nicht grün sind, ne? Die können sich gar nicht leiden. Luis Rubiales, der Verbandschef und Liga-Boss Tebas, und deswegen, die streiten über alles. Es ist nicht überraschend, aber natürlich nervig ohne Ende. Und
letztens wurde, glaube ich, auch gestritten oder hat dann, glaube ich, der RFE-Boss Rubiales es durchbekommen, dass nicht mehr so viele Freitags- und Montagsspiele durchgesetzt wurden. Und Javier Tebas ist natürlich dran gelegen, möglichst viele Spiele einzeln auszutragen, zwecks Fernseheinnahmen und so weiter. Aber ja, mal sehen, wie man sich da jetzt einig wird. Auf jeden Fall an diesem Wochenende kein Klassiko.
So ist
dafür
es.
Aber noch einige andere Partien. Wir gucken vorher nochmal auf die Champions-League-Woche. Denn da durften dann ja mal Real Madrid und auch Barcelona spielen. Bei Real Madrid war jetzt am Samstag trainingsfrei, am Sonntag haben sie wieder trainiert. Also da ist jetzt die Vorbereitung dann auf die englische Woche in La Liga. Aber unter der Woche in Istanbul gewonnen, bisschen ganz kleines Trostpflaster auf die geschundene Madridista-Seele nach der 0-1-Pleite auf Mallorca beim Aufsteiger. Toni Kroos hat da die Königlichen ja mehr oder weniger gerettet, schon frühes Tor, 18. Minute da eigentlich dann fast schon den Sack zugemacht, weil von Galatasaray kam gar nicht so viel. Und da hat es dann auch gereicht, für die Königlichen mit einer durchwachsenen Leistung da an die 3 Punkte zu kommen. Die ersten 3 Punkte in der Champions League nach saisonübergreifend 3 Partien ohne Sieg, inklusive der Ajax-Blamage. Also war trotzdem verdient. Hazard noch einmal Pfosten getroffen.
War verdient, aber prickelnd war es nicht.
Nein, prickelnd war es nicht. Aber davon kannst du ja auch reden. Du warst ja in Prag.
Ja, wobei ich glaube, der Sieg war nicht ganz so verdient vom Barca. Also prickelnd war auch nicht, aber auch nicht verdient, meiner Meinung nach.
Der war glücklich.
Ich war gegen Slavia im Stadion. Hab mitgelitten, vor allem hinten raus, weil Barca war wirklich, haben leiden müssen, wie man auch im Spanischen so schön sagt. Und ja, Slavia war drauf und dran, war eine super couragierte Mannschaftsleistung von den Tschechen. Da war ich echt ein bisschen begeistert oder fasziniert. Der große Underdog in der Gruppe, und die haben jetzt in allen ihren 3 Spielen richtig gut ausgesehen. Also beinahe gegen Mailand gewonnen bis zur 90. gegen Dortmund richtig gut agiert. Pech im Abschluss gehabt, und auch gegen Barca ein bisschen Pech im Abschluss und auch Pech gehabt, dass Marc-André Ter Stegen ein Weltklasse-Torhüter ist. Also mindestens 2 Paraden waren wirklich absolute Weltklasse von ihm, muss man schon einmal schon sagen.
Ja, wie so oft in den letzten Jahren. Ja. Messi und Ter Stegen retten irgendwie Barca oder halten Barca da über Wasser. Das hat sich da mal wieder gezeigt, weil Prag hatte seine Chancen, 24 insgesamt zu 13 das Verhältnis, und dann trotzdem irgendwie hat es nicht sein sollen.
Nee, das war echt keine gute Mannschaftsleistung von Barca. Da hat man wieder gesehen, wie schwer sie sich tun, wenn eine giftige Mannschaft ihnen den Schneid abkauft, wie man so schön sagt, wenn sie früh gepresst werden, wenn das Spielfeld klein gemacht wird, wenn eine Mannschaft einen klaren Plan hat, zum Beispiel vertikal steil zu gehen, in die Tiefe gehen oder über die Außen zu kommen. Da hat Barca Probleme. All das hat Slavia wirklich gut gemacht. Nur eben der letzte finale Abschluss oder Torschuss stimmte nicht immer. Und Barca hatte natürlich auch Glück beim 2:1. Ne? Ja. Suarez will den einfach irgendwie in die Mitte mogeln und dann wird er abgefälscht und landet im Tor.
Also, ja. Ja. Dachte man erst, dass es vielleicht doch ein Suarez-Tor war, aber so bleibt der Uruguayer jetzt. Wann war sein letztes Champions-League-Auswärtstor? Boah. Im Jahr 2016? In Rom auf jeden Fall, aber ich weiß noch nicht mehr welches Jahr. Aber.
Ich glaube 3 oder 4 Jahre sind es jetzt ohne Auswärtstreffer, also eine horrende Bilanz. Also
glaubt man nicht.
Zum Schämen wirklich krass. Ja.
Ja, und dazwischen auch seitdem auch schon einige Eigentore, irgendwo habe ich was gesehen, so der beste Torschütze
nach Messi. Ja, genau. Ja.
Es ist Own-Goal.
Der Own-Goal, ja. Der trifft regelmäßig für Barca in der Champions League als einziger nach Messi, ja. Tatsächlich, Leistung war wirklich nicht gut. Wir haben auch einen Text auf Barca-Welt, der da schön heißt, trügerisches Barca, die Ergebnisse stimmen, die Leistungen nicht. Haben wir so auf die letzten Spiele geblickt, denn sie sind Tabellenführer, zumindest bis zu diesem spielfreien Spieltag, ne, in La Liga. Also sie waren es quasi. Sie sind Tabellenführer in der Champions-League-Gruppe, in einer Todesgruppe. Also wenn man quasi nur auf die nackten Zahlen blickt oder auf die nackte Tabelle, sieht alles rosig aus, aber die Leistungen sind eben nicht so glänzend. Also wer da mal diesen Artikel lesen will, gerne auf barcawelt.de vorbeigucken.
Dieses Gefühl kenne ich zumindest. So, als Real Madrid noch Tabellenführer war, konnte man auch sagen, so ja, es sieht nicht schön aus, man kann die Spiele nicht unbedingt genießen, aber immerhin steht man auch ganz vorne. Und ja, das hat sich dann auch geändert, nun durch die Mallorca-Blamage. Also es ist immer noch auch ein bisschen natürlich Meckern auf hohem Niveau, aber da vor allem jetzt auch bei Barcelona, eigentlich fällt doch keiner mehr so richtig aus. Oder also jetzt in Dembélé wurde ja auch, glaube ich, wieder eingewechselt. Also es sind eigentlich alle fit.
Eigentlich alle fit. Sergio Roberto ist ein bisschen angeschlagen, aber ist jetzt nicht so tragisch. Eigentlich müsste die Mannschaft jetzt performen. Ja, wie gesagt, das war wieder ein Schritt zurück in Prag. Besorgniserregend, meiner Meinung nach, muss man echt sagen.
Da hat eher noch Real Madrid so ein paar Ausreden. Da kam ja mal wieder von der Länderspielpause Modric und Bale, beide verletzt angeschlagen zurück. Jetzt Modric trainiert schon wieder mit der Mannschaft, Bale immer noch irgendwie außen vor. Man weiß nicht so recht, was hat er, aber bestimmt wird er am Mittwoch, da trifft Real Madrid auf Leganes, noch fehlen. Und dann eben immer noch die Langzeitpatienten Marco Asensio, Nacho Fernandes. Ja, keine super, super schwierigen Ausfälle, aber schon auch welche, die wehtun, weil die werden dann doch auch gerne mal so als Alternativen irgendwie reinrotiert. Geh mal zum jetzigen Spieltag.
Du hast das Stichwort schon gesagt, Leganés. Sollen wir mit denen anfangen?
Ja. Das wäre dann, für mich wäre das Spiel des Spieltags.
Uiuiui.
Mehr oder weniger kleinen neuen Kategorie, denn das Spiel hatte mal wieder einiges zu bieten und es schreibt eine sehr kuriose Geschichte, denn wie ich jetzt schon mal erwähnt habe, Mallorca, der Realschreck, vor 1,5 Jahren noch in der 3. Liga gespielt und viele Spieler aus dem Kader noch dabei, schlagen die Königlichen hochverdient mit 1:0 vor einer Woche. Und was passiert jetzt am 10. Spieltag? Sie schenken Leganés, unserer beliebten Gurkentruppe, nach ihrem Maskottchen, den ersten Saisonsieg.
Ja.
Das also ist schon mal ein Ding, aber das war dann irgendwo auch ja fast abzusehen, denn Trainerwechsel, Alex, bei Leganés, Mauricio Pellegrino ist weg und wer ist jetzt da?
Der Kollege von der zweiten Mannschaft ist da, Luis Zambranos. Sie haben ihren Trainer entlassen, wir hatten das ja thematisiert in unseren letzten Ausgaben.
Dass es passieren wird, ja.
Genau, dass es passieren wird und auch, ja, das sind die Mechanismen, ne, natürlich, in die, wenn du da einfach nicht gewinnst, als einzige sieglose Mannschaft, ne? Und ja, genau, der wurde entlassen und jetzt ist der Coach der zweiten Mannschaft, Luis Zambranos, wurde befördert als Interimscoach zusammen mit seinem Co-Trainer Carlos Martinez.
Genau, hat bisher noch keinen großen Namen, also man kennt ihn noch nicht wirklich.
Genau, die haben jetzt die Mannschaft vorläufig übernommen. Warum? Weil sich Leganés absagen abholt. Unter anderem wollten sie Abelardo einstellen. Der war ja bei Alavés recht erfolgreich bis letztes Jahr. Aber Abelardo hat ihn abgesagt, weil er sagt, naja, den Tabellenletzten, da den sieglosen Tabellenletzten möchte er nicht übernehmen. Er spekuliert wohl auf andere Jobs. Das sind ja noch andere Trainer am Wackeln gehörig. Und genau, so hat Leganés eben den B-Coach
Und das ging zumindest auch. Da kann man schon auch verstehen, genau, dass es da vielleicht Absagen gibt, weil 2 Punkte erst aus den ersten 9 Ligaspielen, das war schon oft sehr dünne, auch was es da so zu sehen gab. Jetzt immerhin dann tatsächlich mal der erste Sieg. 5 Punkte, jetzt immer noch Schlusslicht. Aber ja, wer hat da Bock irgendwie sich anzumelden? Also viele Feuerwehrleute wie Thomas Doll gibt es dann vielleicht auch nicht.
Thomas Doll, um Gottes Willen.
Den wir auf Spanisch reden hören, das fände ich mal muy interessante.
Ja, aber tatsächlich hat Leganés auch, um kurz zum Spiel zu kommen, auch verdient gewonnen. Also es war eine gute Leistung meiner Meinung nach. Ja. Martin Braithwaite hat das Tor des Tages geschossen, hatte noch die Riesenchance zum 2-0. Da hat er an die Latte gebolzt aus 4-5 Metern. Dann hatten sie nochmal kurz vor Schluss ein 2-1, wo José Arnaiz, das ist ein Barça B-Stürmer, eigensinnig war, vom Torwart statt querzulegen, hat er abgezogen, hat seine Chance vergeben und dann hatte Mallorca 2 richtig, richtig gute Chancen in der Nachspielzeit jeweils. Beide Schüsse gingen knapp vorbei, also um ein Haar hätte Leganés das noch verspielt. Aber trotzdem gute Leistung, super, super wichtiger erster Saisonsieg und
ja. Vielleicht gibt das dann jetzt, macht das dann auch den Trainer, den Zembranos vom Interims zum doch vielleicht Chefcoach, wenn es noch weitere Absagen gibt oder die Mannschaft zumindest sich so präsentiert, dass sie den Effekt mit aufnimmt.
Genau, muss man abwarten. Zumindest haben sie jetzt endlich mal 5 Punkte. Mhm. Nur noch 4 Punkte Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz.
Mhm. Nur noch, ja. Ja. Bei Mallorca finde ich auch verrückt, die sind so gesehen sehr heimstark, haben von den 18 möglichen Punkten zu Hause 10 geholt, eben da 3 gegen Real Madrid, aber alle ihre 4 Auswärtsspiele verloren und da jetzt sogar dann beim Schlusslicht Leganés, also dünne für die Mallorquiner, aber das ist ja dann Fußball. Und jetzt als nächstes dann für Leganés geht es eben ins Bernabeu, da ist Mittwoch um 21.15 Uhr Anstoß und ja, ich weiß nicht, von den letzten 7 Duellen hat der Real auch nur 4 gewonnen, aber da gab es schon auch 2 schmerzhafte Niederlagen so im Pokal und ja, die Gurkentruppe, glaube ich, weiß schon, wie man die Königlichen ärgern kann und die sind ja jetzt auch wieder irgendwie eine Woche aus dem Rhythmus raus.
Genau, kleines Derby, ne?
Kleines Derby, ja.
Wie genau.
4 oder 5 Mannschaften aus Madrid in der Liga. Nee, Rayo nicht mehr, also 4. Mal sehen, was das gibt. Das war so das Spiel des Spieltags für mich, für uns. Und wir können dann gleich auch weitermachen mit dem Aufreger des Spieltags. Aber vorher kurze Werbepause.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Die MSP-WG.
Ich möchte heute mit einem Thema anfangen, das für uns tatsächlich nicht immer leicht war. Gestern Abend aber ist, glaube ich, Heftiges, vielleicht schon gar Historisches passiert. Und da möchte die MSP-WG natürlich auch gratulieren.
Das klingt nach wirklich Potenzial. Wer hat das erfunden? Wie ist dazu gekommen? Und wird das wirklich was taugen?
Da das gestern passiert ist und das eine der großen Nachrichten gestern war, dann müssen wir gratulieren.
Die MSP-WG auf meinsportpodcast.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de. BVB. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de.
Für den Aufreger des Spieltags, das ist eigentlich in Spanien so, was ich bisher so gelesen habe oder nicht gelesen habe, gar keine so große Thematik. Irgendwie, vielleicht ist da sowas Persönliches oder kannst du mich ja gleich besser noch überzeugen von Alex. Aber es geht um den Tabellenführer. Und das ist nicht mehr der FC Barcelona, sondern jetzt tatsächlich ein Aufsteiger, der FC Granada. Das Märchen geht irgendwie weiter mit dem kleinsten Etat in der Liga, laut Transfermarkt nur 33 Millionen Euro wert. Ja, stehen jetzt die Andalusier da mit 20 Punkten nach 10 Partien ganz oben an der Tabelle. Natürlich, Real Madrid und Barcelona könnten da nachziehen mit einem Spiel weniger. Aber das allein ist schon mal mächtig beachtlich, Alex.
Ja, sie können nicht aufhören zu gewinnen.
Ja, jetzt zum dritten Mal hintereinander 1-0, glaube ich. Also sie sind schon auch
genau.
So, dass sie das irgendwie immer wissen, wie sie da...
Übrigens, ja. Schöner Funfact, wenn Granada gewinnt, gewinnen sie immer zu 0. Mhm. Wenn sie gewinnen, das Spiel, kassieren sie kein Tor. Also die Bilanz 3-0, 2-0, 1-0, 1-0, 1-0.
Stark. Sieh an.
Die letzten jetzt, oder? Oder vergesse ich da was? Ich glaube nicht, ne?
Dürfte schon passen. Ich habe eh nur das 4-2 gegen Real auf dem Schirm, also als Madrid da gewonnen hat im Bernabéu. Aber egal. Ja, jetzt am 10. Spieltag kam es dann zu einem kleinen Derby gegen Betis Sevilla, auch Andalusia. Und da hat dann im Endeffekt Alvaro Vadillo, ein Ex-Betico sogar, in der 61. Minute das Spiel entschieden. Und diesem Tor ging so für mich in meinen Augen der Aufreger des Spieltags. Zuvor, ich versuche jetzt mal, ist natürlich wieder ein bisschen kompliziert, die Szene zu beschreiben. Im Endeffekt hat Granada aus einem Vorteil für Betis getroffen. Vielleicht war es auch kein Vorteil, aber es sah beim Schiedsrichter so aus. Also was war passiert? Betis, Andrés Guardado hat den Ball bekommen, steiler Pass irgendwie, und direkt der Gegenspieler Victor Diaz von Granada ging eben direkt hin und hat ihn dann so seitlich von hinten getroffen. Aber zuerst eben Ballkontakt Guardado, Ball gespielt, und dann erst der Kontakt des Gegenspielers. Hätte ein Foul sein können. Unser Lieblingsschiedsrichter Martin Lausch irgendwie die beiden Arme vor sich weggestreckt. Jetzt weiß ich nicht, bedeutet das eher laufen lassen oder auch Vorteil geben? Egal, der Ball geht zum Außenverteidiger von Betis, ist schon direkt unter Druck. Er hätte vielleicht auch den Ball ausspielen können oder es im Nachhinein natürlich machen müssen, weil sein Kollege liegt auf dem Feld, hat den Tritt da an den Knöchel bekommen, was eigentlich, da hätte man schon faul pfeifen können, weil einen Vorteil gibt man ja nur, wenn es irgendwann sich der Außenoffensivchance noch ergibt. Aber ja, verletzter Spieler auf dem Boden, der Außenverteidiger unter Druck, gibt den Ball zurück in die Mitte, wo auch der verletzte Spieler liegt. Dort kommt es dann zum Ballverlust, sprich Granada springt irgendwie dazwischen, nimmt dem Betis-Spieler den Ball ab und dann geht es super schnell. Also Carlos Fernandes legt dann rüber auf den späteren Torschützen Vadillo, der auch direkt irgendwie platziert abgeschlossen hat aus, keine Ahnung, 10 Metern ins kurze Eck. Also das war dann überfallartig schnell schon, aber eben weil da dieses vermeintliche Foul und das vermeintliche Vorteil zeigen, was für mich irgendwie nicht logisch ist. Das war ja für mich so der Aufreger der Partie, denn daraus ging das Tor, das hat das Spiel entschieden im Endeffekt und dadurch auch Granada zum Tabellenführer gemacht. Oder wie siehst du das?
Er hat tatsächlich zweimal Vorteil angezeigt, ganz kurios. Erst für Betis, und darüber hat sich Betis dann aufgeregt, weil sie eben ihrer Meinung nach keinen Vorteil hatten. Ja. Denn der Spieler wurde im Zentrum des Spielfelds gefoult und der Ball ging nach außen, aber eben nicht mal nach vorne. Also sie hatten keinen Raumgewinn und sie waren in einer schlechteren Zone, nämlich an der Außenlinie. Und dann haben sie wieder in die Mitte gepasst und da dann quasi danach den Ball verloren und deswegen haben sie sich dann aufgeregt. Und da dann auch gefoult, dann hat dann Granada den Vorteil bekommen und daraus das Tor geschossen. Also klingt ein bisschen kompliziert, müsste man sich anschauen. Ja. Aber tatsächlich... Warum Aufreger für uns oder vor allem für dich? Weil eben Betis sagten, ja, wir hatten keinen Vorteil. Wir waren irgendwo außen an der Seitenauslinie am Ball, ohne überhaupt einen Raumgewinn zu haben. Also die hätten lieber einfach nur den Freistoß gehabt.
Ja,
natürlich. Bisschen tricky. Nochmal, er hat es klar angezeigt, Lahos, dass es Vorteil ist. Die Spieler haben es gesehen, haben weitergespielt, haben danach den Ball verloren, aber man kann auch einfach abpfeifen und...
Ja, das ist auch innerhalb von 2 Sekunden irgendwie der Ball da verloren. Also es war nicht irgendwie schon eine neue Situation.
Eine haarige Situation, vor allem weil Betis komplett aufgerückt war. Sie waren ja im Ballbesitz, die Außenverteidiger schoben nach vorne und dann quasi der Ballverlust. Also bitter für Betis. Unabhängig von der Szene haben sie einfach wieder mal nicht wirklich gut gespielt, muss man auch sagen. Und darauf sollte sich die Mannschaft meiner Meinung nach fokussieren.
Kein Schuss aufs gegnerische Tor, das ist schon dünn, obwohl auch wieder einige, klar, okay, Canales hat noch einen Lattenfreistoßtreffer gehabt am Ende, aber ansonsten haben wir alle gespielt. Fekir war dabei, Tejo kann eigentlich auch gegen Cavallo gefehlt, aber...
Genau, du sprichst es an dieser Freistoß, der ging an die Oberkante der Latte, war die beste Aktion. Zählt zwar nicht als Schuss aufs Tor, weil die Latte ja quasi nicht, die Turmrandung nicht als Tor an sich gilt, ne? Aber so gesehen, sie hatten keinen Schuss, der auf das Tor ging. Das ist einfach zu wenig. Wie gesagt, wir hätten Granada angesprochen, die sind super, super abwehrstark. Das ist auch Barca hat das ja bemerkt, ne? Die haben ja auch 2-0 verloren, haben sie auch super schwer getan. Granada mal wieder 35% Ballbesitz, das überrascht auch wieder nicht. Also die sind der Underdog, spielen als Underdog und wenn die mal führen, dann hast du keine Chance mehr. Aber da muss einfach vom Betis mehr kommen. Und das war wieder zu wenig, zum x-ten Mal in Folge nochmal. Mit dieser Mannschaft musst du bessere Ergebnisse und bessere Spiele zeigen. Ja. Sie sind jetzt 18. Ja, drittletzter. Und wir haben es auch das haben wir letzte Woche kurz angesprochen. Rubis Stuhl wackelt gewaltig. Ja. Wurde vor der Saison geholt. Das ist einfach zu wenig. Jetzt 4 Spiele ohne Sieg, davon 3 Niederlagen.
Puh. Ja, der ist dann fast kaum noch zu halten. Und, ja.
Bei 20 bei Gegentore übrigens haben die auch. Ne? Also da stimmt es halt hinten und vorne nicht bei Betis.
Bei Betis finde ich besonders kurios, die haben ja auch 12 Tore schon geschossen, das ist ja für ein abstiegsbedrohtes Team jetzt gar nicht so verkehrt, weil so Celta, Espanyol, Leganes, die haben alle 5 und die haben eigentlich auch, Betis hat den Pichichi der Liga in der Mannschaft, sprich den aktuell besten Torjäger, das ist Lorin Morón, der hat gemeinsam mit Villarreals Moreno 7 Treffer auf dem Konto, also einen mehr sogar als Benzema, der da auf Platz 3 steht und trotzdem ist irgendwie so eine Mannschaft dann im Tabellenkeller unten jetzt auf dem Abstiegsplatz, da läuft dann doch scheinbar einiges falsch und irgendwie die Mannschaft ist nicht so zusammen, wie das vielleicht sein sollte.
Ja, wir haben es seit Wochen thematisiert, bei Leganés, Betis und Celta, zu denen kommen wir gleich, wackeln die Trainer gewaltig. Leganés hat ihn eben gewechselt. Espanyol übrigens hat auch den Trainer gewechselt. Kommen wir auch gleich drauf. Hat geklappt. Also ich glaube, Celta und Betis, da werden wohl die nächsten Köpfe rollen, weil nochmal, also man hat sich, vor allem bei Betis ist das, da hat man sich viel, viel mehr erhofft. Wenn man auf den Kader guckt, das ist eigentlich auf dem Papier wirklich eine klasse Mannschaft. Also klasse im Sinne von 5. bis 8. musst du werden. Ja. Und zwar 8. wirst du, wenn du nicht mal gut bist, sag ich mal.
Ja, und Rubi versucht eigentlich auch ab und zu mal Dinge, jetzt wieder so Borja Iglesias, Joaquin nur auf der Bank, auch Marc Bartra mal 90 Minuten nur zugeschaut, nachdem er vorher immer gespielt hat, aber der ist für mich auch ein sehr irgendwie anfälliger Verteidiger, nicht immer so konsequent, der nötigen Härte vielleicht, die man dies ab und zu bräuchte.
Das ist übrigens der Grund, warum ihn Barca damals abgegeben hat an den BVB. Genau das wird ihm seit Jahren nachgesagt und tatsächlich saß er jetzt nur auf der Bank, also auch interessant. Ne? Da sieht man ja auch, wenn ein Trainer seinen Stamminnenverteidiger, und Marc Bartra war ja Stamm, seitdem er zu Betis gekommen ist, wechselt, hat das natürlich auch was zu bedeuten.
Ja, aber hat auch nicht gereicht. Ja. Reden wir nochmal über Granada, wie gesagt, Tabellenführer jetzt mit 20 Punkten.
Kannst du mir erklären, warum die so gut funktionieren, denn ganz ehrlich, ich kann es nicht.
Das habe ich gerade versucht, vielleicht finden wir gemeinsam eine Lösung. Es gibt ja schon leichte Gedankenspiele, könnte jetzt Granada als Aufsteiger eine ähnliche Märchensaison hinlegen wie Leicester City, die ja damals auch als Aufsteiger die Premier League gewonnen haben. Aber ich finde dafür nicht viele Gründe. Also bei Leicester hatte man ja immer noch so eins Ausnahmekönner wie irgendwie ein Vardy, der vorne ohne Ende geknipst hat. Ein Maris natürlich, der irgendwie viel vorbereitet hat. Aber bei Granada ist im Endeffekt der beste Torjäger mit 3 Toren, in Anführungszeichen nur, ist das Antonio Puertas. Und kann man wohl nur sagen, dass Granada einfach eine sehr starke, auch schon sehr reife, erfahrene Mannschaft ist, die das Umschaltspiel schnell beherrscht, wie man das da auch jetzt beim 1-0 gesehen hat, da auch direkt zur Stelle ist. Bissig in Zweikämpfen, haben auch immer einige Fouls auf ihrem Konto, aber das ist ja trotzdem eigentlich noch einfaches Fußball 1x1.
Aber funktioniert.
Es funktioniert offensichtlich.
Ja. Also tatsächlich hast du was Interessantes angesprochen. Sie stehen sehr tief. Sie machen dir das Leben ultra schwer in ihrer kompakten Defensive. In der Regel spielen sie 4-2-3-1, sprich mit 2 Sechsern, die Räume vor der Abwehr unglaublich verdichten. Und wenn sie dann mal, sie haben nicht oft den Ball, haben wir auch schon angesprochen, ganz wenig Ballbesitz in der Regel. Wenn sie aber den Ball haben, schalten sie schnell über 2 schnelle Flügelspieler um. Heute waren das Darwin Machis auf links und Alvaro Vadillo, der Torschütze, auf rechts. Die sind super schnell. Und es ist einfacher Fußball, ne? Tief stehen und dann kontern. Aber es funktioniert einfach. Die Abwehr ist stark. Und wenn die mal führen, gewinnen sie. Ne? Haben wir gesagt. Oder irgendwie. Wenn sie gewinnen, kassieren sie kein Tor. So rum. Ich glaube, beides ist korrekt.
Ja. Dass es dann so eine Märchensaison wie 15-16 bei Leicester vielleicht gibt, das ist dann doch noch ein bisschen dahingestellt. Natürlich mächtig, unwahrscheinlich, aber so gesehen, damals haben ja auch viele Große in der Premier League gepatzt und irgendwie war Sand im Getriebe bei United und Co. Ja. Und ja, jetzt, wenn Barcelona, Real und Atletico auch irgendwie noch nicht so oft gewonnen haben, Barca ja schon zweimal verloren, wann gab es das mal? 10 Gegentore, das ist auch nicht unbedingt üblich. Mhm. Vielleicht gibt es ja doch mal die Chance für irgendwie ein kleines Wunder. Und wenn es am Ende doch irgendwie Real Sociedad ist,
also, und nicht einer der großen drei. Jetzt hast du mir tatsächlich meine Gedanken gelesen. Ich wollte sagen, wenn am ehesten jemand anders wird, setze ich auf mein Dark Horse Real Sociedad.
Dark Horse.
Ja, denn auch die haben wieder gewonnen. Also bei denen läuft es. Jede Woche sprechen wir darüber.
Jetzt, wo waren die? Die waren in Vigo.
Genau, wir hatten ja Vigo thematisiert, dass bei denen nicht läuft. Die haben wieder verloren. Mhm. Also zweite Niederlage in Folge. Wieder, ja, trostlos kann man es nicht nennen, sie hatten Chancen, muss man dazu sagen. Ja. Es ist einfach unterm Strich zu wenig, nicht nur punktetechnisch, sondern sie haben so 2-3 Chancen im Spiel, machen die dann nicht und das reicht einfach nicht.
Ja, ich glaube, Santi Mina hatte schon zu Beginn irgendwie zwei gute Kopfchancen, einmal Aluminium, einmal irgendwie drüber aus ganz kurzer Distanz.
Santi Mina hatte eine riesen Kopfballchance. Also ich würde auch sagen, denn er ist eigentlich ein ziemlich passabler bis guter Kopfballschütze. 8 von 10 Mal macht er den eigentlich rein, nach zum 3. Völlig freistehen aus 5 Metern, perfekte Flanke, niemand um ihn rum und er köpft einfach mittig über das Tor. Ja,
so ist das bei Absteigern.
Ja,
wenn du schon unten drin stehst, hast du Dings am Schuh. Da kam dann noch einiges dazu. Wie heißt der? Papi Shake, gelb-rot gesehen durch ein blödes, überflüssiges Einsteigen, offene Sohle in den Zweikampf. Dann sieht er da den zweiten gelben Karton, sprich hatte Real Sociedad dann noch nicht leichte Spiele, aber war nun mal in Überzahl. Ja. Und dann Minute 82, Martin Ødegaard steckt durch auf den Ex-Dortmunder.
Isak. Wie heißt
er? Alexander Isak.
Nicht Isak, genau. Nicht der Ishak, nicht der vom 1. FC Nürnberg, nee, der Isak. Mhm. Tatsächlich richtig gut gemacht, Isak. Also schöner Abschluss ins linke Eck, schön abgezockt. Eben genau das, was Mina beim Kopfball fehlte.
Ja.
Diese Abgezocktheit hat dann Isak gezeigt. Der
hat natürlich auch ein bisschen Glück gehabt irgendwie. Ich glaube, der Ball ist so durch 2 Gegenspieler gehoppelt, aber trotzdem hat sich durchgesetzt.
Ja.
Und dann jetzt sein 2. Saisontor schon im 10. Einsatz.
Schon.
Dafür, dass er meistens als Joker kommt und inzwischen nur 300 Minuten hat, ist das schon eine ganz gute Quote. Also es geht voll auf in diesem Team, wo ja meistens William José startet und wenn der irgendwie kein Glück hat, dann
wird der übrigens stinksauer, weil er ausgewechselt wurde.
Echt?
Hat 2 Wasserflaschen weggepfeffert.
Was?
Als er raus musste,
Er startet doch immer, war jetzt wieder 75 Minuten.
Weiß nicht, ob er mit seiner Leistung unzufrieden war oder war er ausgewechselt wurde, vielleicht beides wahrscheinlich, ne?
Ja.
Tatsächlich kam Isak nach 75 Minuten rein und hat kurz darauf, ich glaube 7 Minuten später, 82.
war es,
hat er das goldene Tor geschossen. Also Trainer, alles richtig gemacht.
Mhm.
Überzeugend waren sie diesmal nicht. Wir loben sie ja jede Woche, dass sie eine cool anzusehende Mannschaft ist. Offensiver Fußball, voller Esprit, junge Typen nach vorne spielen. Diesmal war es nicht ganz so prickelnd, muss man wirklich sagen. Sie hatten zwar viel Ballbesitz, aber wussten nicht immer so viel damit anzufangen. Auch in Überzahl haben sie mir zu bedächtig gespielt, zu ideenlos, aber eben das eine Mal haben sie eben dann doch quasi das Loch in der Defensive Celtas gefunden.
Ja, für mich war auch ein bisschen neu, dass jetzt Martin Ødegaard mehr und mehr auf der 10 spielt. Der kam ja doch öfter mal von der Seite, konnte da reindribbeln und irgendwie sich auf beide Füße legen. Jetzt war er doch mehr hinter den Spitzen. Das hat er eigentlich ganz ordentlich gemacht. Hier so 2 gute Keypässe, 2 Dribblings abgesetzt, auch 2 gute defensive Aktionen. Also ist jetzt weder ein überragender, aber auch kein Auftritt, wo man sagen kann, dass er nicht zu sehen war. Und eben dann die Vorlage, wo er klug durchsteckt da zum 1-0 durch Isak. Also von ihm da wieder ganz ordentlicher Kick. Ja. Und Celta trudelt jetzt weiter nach unten.
Und Celta trudelt und rudelt und muss endlich den Trainer entlassen, meiner Meinung nach. Also Fran Isgrieber, sorry Fran, falls du zuhörst, was ich jetzt nicht glaube, der muss weg. Meiner Meinung nach hätte Celta schon in der Länderspielpause den Trainer entlassen müssen. Haben sie nicht getan. Sie haben danach ein dreckiges 1-0 geholt, das ihm quasi den Job gerettet hat. Mhm. Ja, im Nachhinein gegen Bilbao übrigens haben sie kurz vor Schluss gewonnen, vor 3 Wochen. Das hat ihm vorläufig den Job gerettet, aber ich glaube, er kann nicht mehr lang zu retten sein. Also ich würde mich um Quique Setién bemühen, sage ich ganz ehrlich, der offensiven, ballbesitzorientierten Fußball spielen lässt, fast schon noch dogmatischer als Pep Guardiola. ich glaube, der
Betis-Ex, ne?
Genau, der Ex-Betis-Coach. Ich glaube, der würde gut zu der Mannschaft passen, denn wir haben es ja 100-mal schon thematisiert. Die haben die Offensivspieler dafür, aber sie haben keinen Plan, wie sie die Offensivspieler einsetzen, Celta. Ich glaube, Fran Escribá kann dieser Mannschaft diesen Plan auch nicht mehr geben. Sie spielen nichts wirklich. Also es sind keine typische Ballbesitzmannschaft, die da wirklich versucht, durch Ballzirkulation das Spiel aufzubauen. Kontern können sie nicht richtig, defensiv können sie nicht vernünftig stehen. Sie haben kein richtig gutes Gegenpressing. Es ist von allem ein bisschen nichts richtig. Das wird nichts mehr bei Celta mit diesem Coach. Meiner Meinung nach muss er gehen. Wie siehst du das?
Tja, vielleicht hört das ja doch und nimmt selbst seinen Hut, aber ja.
Vielleicht also, hört das doch.
Rafinha ist zwar noch verletzt, aber das ist jetzt auch keine
große wieder,
Ausrede, ne, weil Suarez, Aspas, die spielen alle und sie machen sich dann selbst schwer durch so einen Platzverweis vom Sheik und Anfangschancen nicht genutzt, wie das halt so ist. Wenn du unten drin stehst, dann läuft halt nicht alles so automatisch. Ja. Aber ja, da muss dann eben, das ist dann ein klares Anzeichen für, da braucht es einen neuen Impuls und das Gleiche hat dann vielleicht auch jetzt Espanyol vor sich und andere Teams. Aber
hinter sich,
Formkurve zeigt bei Celta wahrscheinlich eher noch am weitesten nach unten von allen Teams in der Liga. Mhm.
Ja.
Neben Real Madrid, aber. Ja.
Genau.
Wie gesagt. Du noch was?
Ja, ich wollte nur sagen, ich erwarte den Trainerwechsel. Also ich bin gespannt, auch da kann man jetzt wieder sagen, jetzt die englische Woche dürfte ihn retten, denn es geht ja gleich weiter mit dem nächsten Spiel unter der Woche. Aber ich glaube, wenn das auch schief geht, ich muss mal gucken, gegen wen spielen sie denn? Habe ich jetzt tatsächlich gar nicht parat.
Celta als nächstes bei Betis, also Krisengipfel.
Der Krisengipfel tatsächlich. Ich glaube, da könnte man drüber schreiben, wer dieses Spiel verliert, der fliegt.
Der fliegt, ja. 17. gegen 18. Beide 9 Punkte.
Ja, beide in fürchterlicher Form.
Stimmt, Betis
tatsächlich
auch.
Tatsächlich, ja. Der Krisengipfel.
Ja, okay.
Bin ich gespannt.
Ja, gehen wir nochmal zu einer Mannschaft, für die es ja so okay läuft. Das war dann noch am Samstagabend das Topspiel. Da der Klassiko ausgefallen ist, gab es immer noch einen Klassiker in der Liga mit dem Liga-Dino, der war vertreten. Das ist wer? Athletic Bilbao bei Atletico. Die Vereine waren früher sogar, haben zusammengehört. Bis 1903 kam es dann zur Spaltung. Bis dahin waren sie beide Athletic Bilbao, glaube ich, wo ein paar Madrilenen mitgekickt haben. Aber die Madrilenen dann einen eigenen Club gründen und das war dann 1903. Soweit nur kurze Randinfo. Und da haben die Rojiblancos am Samstagabend eigentlich auch souverän, ordentlich, mit 2-0 über den Liga Dino gewonnen und damit auch Atletico, zumindest Real Madrid, überholt, jetzt mit einem Punkt mehr als die Königlichen. Wie hast du das Spiel gesehen, Alex?
Verdienter Sieg für Athletic.
Tico,
ich war jetzt kurz verwirrt, tatsächlich. Ja. Für Atletico gegen Athletic, so rum. Ja, so. War ein guter Auftritt von den Rojiblancos. Ich fand sie wieder gut unter der Woche. Wir hatten ja vorhin über Champions League Barca und Real gesprochen. Unter der Woche hat Atleti ja gegen Leverkusen für mich ein fürchterliches Spiel dargeboten. Also das waren zwei Mannschaften. Selten wäre ein 0-0 verdienter gewesen. Da haben sie mal wieder in ihrer typischen Manier kurz vor Schluss ihr 1-0 geschossen.
Morata.
Genau, der Auftritt war wirklich besorgniserregend schlecht. Vor allem mit dem Ball. Gegen den Ball ist ja Atletico nie schlecht, weil verteidigen können sie. Das Defensivpressing, das können sie, aber mit dem Ball gegen Leverkusen richtig schlecht. Aber um zurückzukommen zum Spiel jetzt gegen Bilbao, da haben sie es wirklich gut gemacht. Also da muss man sie auch mal loben. Mhm. Für mich ein verdienter Sieg, eine gute Leistung endlich mal wieder. Habe ich mal nichts zu meckern ausnahmsweise.
Ja, begünstigt auch durch ein paar starke Paraden vom Jan Oblak, wie eigentlich jeden Spieltag holt der noch so 1, 2, 3.
Der holt auch immer mal einen raus.
Starke Dinger raus, ja. Und dann waren es Saul und Morata mit den Toren in den Minuten 28 und 64. Also war da schon eigentlich in der ersten Halbzeit schon mal früh alles auf eine, ging in eine Richtung, eine bestimmte. Trotzdem hat Atletico noch gelegt, ja. Nicht, sich nicht hinten eingekrochen, dabei ja. auch dann Korea ein genau. bisschen überflügelt mit eben zwei Vorlagen und noch ohnehin gutes Spiel gemacht. Costa nur eingewechselt gewesen, also konnte sich sehen lassen sogar mal.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass ihm das recht frühe, ne, 28. Recht frühe 1-0 gut getan hat, Atleti, dass er da endlich mal mit einer Führung im Rücken mit etwas mehr Selbstbewusstsein spielen konnten. Mhm. Und was mich eben erfreut hat, dass sie in der zweiten Halbzeit nicht in ihrer oft leider typischen Manier dann nur noch hinten drin standen ja. oder quasi zu defensiv oder zu ängstlich agierten oder nur verteidigen wollten, was sie leider meiner Meinung nach zu oft machen, auch in Heimspielen teilweise, sondern diesmal gingen sie wirklich mutig aufs 2-0 in der zweiten Halbzeit. Nach gut einer Stunde Morata hat das 2-0 gemacht, das war der Game-Killer, wenn du so willst, dann. Aber das hat mir gut gefallen, muss ich sagen, dass sie da aufs Zweite gingen, dass sie weiter nach vorne gespielt haben, dass sie quasi gemerkt haben, Bilbao ist heute nicht gut drauf, meiner Meinung nach zumindest. Und ja, war ein guter Auftritt, all around, finde ich. Aber Oblak muss man tatsächlich erwähnen, denn der hat sie vor dem 0-1 bewahrt. Das war eine klasse Parade. Ich glaube,
nach früh.
Wenigen Minuten, ne? Ja. Nach einem Kopfball, Wahnsinn.
Mit der rechten Hand irgendwie noch drüber gelenkt.
Genau.
War und das spielt er auch nochmal bei einem Abschluss. Ja, das kann er halt reaktionsschnell mit seiner Größe ja. auch.
Das war wirklich klasse, aber ansonsten
jo. Kein Vorbeikommen. Interessant finde ich auch, oder zumindest für die Real Madrid-Fans, Marcos Llorente ist ja auch immer ein Thema. Der hat mal wieder nicht gespielt und der hat jetzt echt schon eine sehr dünne Bilanz. Er ist ja gewechselt, weil ihm Zinedine Zidane nicht viel Einsätze in Sicht gestellt hat. Ja, aber jetzt ist er bei Atletico von 13 möglichen Spielen, in Anführungszeichen nur 7-mal zum Einsatz gekommen. Das klingt ganz okay, aber da war nur ein Startelf-Einsatz dabei und insgesamt nur 182 Minuten. Ich glaube, das hat er sich so nicht ja. vorgestellt. Und wenn man sieht, so in Reals Mittelfeld mal hineinschaut, was da Casemiro für eine Belastung hat und keine Pausen, vielleicht hätte er dann doch bleiben sollen. Aber ja. Ja,
tatsächlich so. Muss man aber Thomas Partey erwähnen, der richtig eine starke Saison spielt auf der 6, der jetzt da gesetzt ist. Deswegen kommt Llorente da überhaupt nicht zu Einsatzminuten, weil Partey wirklich eine starke Runde spielt. Also für viele in Spanien oder in meiner spanischsprachigen Timeline auf Twitter, wenn man so möchte, vielleicht sogar der Spieler der Saison bei Atleti, der noch jungen Saison natürlich, aber tatsächlich einer der herausragenden Akteure in einer nicht immer überzeugenden Atletico-Mannschaft.
Wenn du das schon so offen ansprichst, dann würde ich auch sagen, dass auch die Außenverteidiger ziemlich, ziemlich gut sind.
Also ja, das Kevin stimmt.
Trippier und Lodi ja, die haben da auch gut, hohen ja. Anteil. Lodi jetzt auch wieder unter der Woche beim 1-0 gegen Leverkusen das Tor vorbereitet. Trippier ja auch stimmt, schon ja. mit Tempo und ja, diese britischen Körperlichkeit auch da weiß zu überzeugen. Also die gehen voll auf in diesem, haben das neue System oder das Cholo-System auch direkt adaptiert, nicht so dann wie jetzt eben so ein Llorente.
Ja, das stimmt, genau. Die kommen tatsächlich erstaunlich gut zurecht für mich. Ich habe mich mit jemandem über Lodi unterhalten und ich habe auch gesagt, er ist wirklich eine kleine Entdeckung mit seinem Speed, mit seinem, also typisch brasilianischer Außenverteidiger. Sehr ballfertig, sehr technisch begabt, Schnelligkeit, traut sich was zu im Dribbling. Ne? Mhm. So ein Typ, wie gesagt, typisch brasilianische Außenverteidiger, die sind ja meist eher Mittelfeldspieler, ne? Denken halt nach vorne. Aber das tut Atletico da auf links gut zu Gesicht und hat mich auch erstaunt, dass er quasi so gut zurechtkommt, denn die brasilianische Liga ist ja nicht immer unbedingt für Intensität, Tempo und dergleichen bekannt.
Mhm. Amen.
Ja, deswegen. Amen.
Okay. Wir machen nach der Werbung noch mit einigen Partien weiter, darunter unter anderem die Tormaschine oder Torfabrik von La Liga. Dranbleiben. Bis gleich.
Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex, der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt.
außer bei Spotify. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Hallo, liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
I'm David Kohlfahrt.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Die Torfabrik von La Liga hat jetzt wieder zugeschlagen, das sogar vierfach an diesem 10. Spieltag. Da war es schon am Freitagabend soweit. Die Rede ist vom FC Villarreal. Die haben jetzt tatsächlich ein Tor mehr als der FC Barcelona, 24 an der Zahl. Klar, Barca hat ein Spiel weniger, aber ja, Villarreal weiß weiter für Furore zu sorgen. Und Alex hat sich beim 4-1-Sieg über Alaves mal wieder gezeigt, dass sie auch nach einer Führung gar keinen Bock haben auf irgendwie verwalten und irgendwie das Ergebnis halten, sondern weiter mit Dampf nach vorne.
Die machen Spaß, das muss man echt sagen. Ja. Richtig gutes Spiel, tödliche Konter, wenn die Platz haben, dann marschieren die. Die haben, wie gesagt, das Spiel nach vorne liegt ihnen. Karl Toko Ekambi, Doppelpack, der richtig schnell ist, der auch wenn der Platz hat, boah, der kann eine Defensive wehtun. Gerard Moreno in seiner zweiten Saison bei Villarreal kommt immer besser in Tritt, hat jetzt auch wieder getroffen und fühlt sich auch deutlich wohler im
Torschützenkönig
System.
Mit Moron gemeinsam, 7 Tore.
Genau, im ersten Jahr, ich glaube, der hat 20 Millionen gekostet, wenn ich mich nicht täusche, kam von Espanyol letztes Jahr, hat sich im ersten Jahr nicht gut zurechtgefunden, kaum Tore geschossen, aber ich glaube, er hat jetzt, wenn ich mich nicht täusche, müsste ich jetzt nachgucken, bin ich gerade zu faul, sorry dafür, ich glaube, er hat jetzt schon genauso viele Tore geschossen wie letztes Jahr oder sogar mehr.
Ja, bestimmt.
Ligatore, also auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, Villarreal im Vorwärtsgang richtig, richtig gut, macht richtig
auch im
Spaß,
Rausch teilweise, was auch so ein Santi Cazorla da noch aus seinem Fußgelenk zaubert und irgendwie auch nach dem Konter mitrennt, perfekten Zeitpunkt zum Abspiel findet und ich glaube, das war dann beim 3-1 soweit, als dann eben Moreno, genau, du hast ihn angesprochen, da das 3-1 gemacht hat. Zwischendurch sah es ganz kurz so aus, als gibt es vielleicht doch eine Überraschung, als könnten die Basken was mitnehmen. Das war dann Minute 50, als der Ausgleich fiel. Lucas Perez, und ich glaube, das Tor konnte sich sehen lassen.
Ui, oder? Das Tor muss man nochmal anschauen. Wunderschöner Fallrückzieher. Auch wuchtig abgeschlossen, also nicht irgendwie da lätschert ins Tor geeiert, sondern wirklich ein richtig geiler, wuchtiger Fallrückzieher. Muss man sich angucken. Also die Highlights haben es in sich. Villarreal macht echt Spaß, muss man echt sagen.
Und dann setzte es in der Schlussphase, war es glaube ich noch von Ontiveros ein abgefälschter Freistoß zum 4-1 Schlusspunkt. Ja, und jetzt steht dann Villarreal mit einem Punkt weniger als Real Madrid auf Rang 7, 17 Punkte insgesamt. Das ist schon mal eine ganz ordentliche Saison. Dachte ich nicht, dass sich die Mannschaft doch so versteht und irgendwie so viel so offensiv Feuerwerk da ständig abfeuert. Aber ja, ist doch ganz gut, zeigt, wie das La Liga doch absolut sehenswert ist, nicht nur, weil vorne ein Aufsteiger steht, sondern eben auch, dass immer mal einige Törchen fallen. Wo sind noch Tore gefallen? Was hat man noch an diesem Spieltag? Wir gucken dann auf den Sonntag, dort war es dann bei Espanyol endlich soweit, neuer Trainer. Und nach 3 Wochen, also seit 3 Wochen ist jetzt Pablo Machin da, hat er endlich seinen ersten Sieg. Zumindest in der Liga, denn in der Europa League läuft es ja irgendwie für Espanyol überraschenderweise doch ganz gut. Da haben sie jetzt schon 7 Punkte aus 3 Partien. Unter der Woche gab es einen 1-0-Erfolg über Ludogorets und davor haben sie auch schon mal Moskau mit 2-0 bezwungen. Also ja, komisch, dass Espanyol da immer so 2 verschiedene Gesichter zeigt und jetzt eben auch mal einen konzentrierten Auftritt, gut organisiert beim Aufsteiger Levante.
Moment. Nicht Aufsteiger.
Nee, war nicht. Levante war letztes Jahr.
Genau.
Espanyol bei Levante eben souveränen Auftritt mal hingelegt. 1-0 gewonnen. Und jetzt mal für Pablo Machin mal wieder Gelegenheit durchzuatmen, dass es doch irgendwie ganz gut war, hinzugehen. Sie waren zwischenzeitlich sogar letzter, nachdem ja Leganes gewonnen hat, aber Espanyol strikes back on Sunday, dann auch die 3 Punkte eingefahren.
Ja, für Pablo Machin, der ja bei Sevilla entlassen wurde letztes Jahr im, ich glaube, Winter war es oder Januar oder Februar, März, irgend sowas. Also doch eher Frühling dann. Der 2. Sieg im 3. Spiel, sein erstes Ligaspiel hat er letzte Woche gegen Villarreal, wir hatten es ja gerade thematisiert, Da hat es verloren, jetzt wie gesagt unter der Woche eben der Euroleague gewonnen und jetzt eben der erste Ligasieg für die, auch ein kleiner Befreiungsschlag. Sie sind immer noch Vorletzter, immer noch nur 8 Punkte, aber das wird denen sicher gut tun. Du siehst, ein Trainerwechsel kann was bewirken. Grüße absolut an Celta Vigo.
Interessant auch, dass Levante hatte vorher 10 Heimspiele hintereinander nicht mehr verloren, ja, und jetzt kommt das krisengebeutelte Espanyol nach Valencia und irgendwie gewinnt er, nimmt da die 3 Punkte mit und das auch verdient eigentlich. War ein ordentliches Spiel. Espinosa schon mit dem 1-0-Siegtreffer in der 38. Minute, also gefühlt früh, aber trotzdem irgendwie hat der Sieg gar nicht so sehr gewackelt.
Übrigens 14 Torschüsse Espanyol, ne, auswärts. Das ist für eine Mannschaft, die nur bis dato 4 Tore geschossen hat, ja schon interessant. Und vor allem, er ist ja Machin dafür bekannt, dass er dann schon schönes Pressing spielen lässt, dass die Mannschaft schon mutig agiert, laufstark agiert. Von daher glaube ich, für Espanyol war das nicht die schlechteste Entscheidung, auf diesen Trainer zu setzen. Denn ich halte recht viel von ihm. Ich glaube, dass die sollten da unten rausmarschieren, denke ich, Espanyol.
Ja, und wer weiß, wie weit es noch in Europa geht für die Jungs. Für eine andere Mannschaft könnte es auch in Europa weit gehen. Der FC Sevilla hat unter der Woche Düdelingen mit 3-0 bezwungen.
Düdelange,
ich sag Düdelingen. Und jetzt am Sonntagabend gab es dann einen auch sehr überzeugenden 2-0-Erfolg über Getafe. Klar, Getafe auch nicht unbedingt die ganz große Nummer. Schwacher Auftritt, gar nicht so viel gezeigt. Und Sevilla mal wieder, Lopetegui's System ging voll laufen, sehr geduldiger, konzentrierter, erwachsener Auftritt, sag ich mal, wo sie ihre Chancen gesucht haben. Immer wieder kluge Schnittstellenpässe, wo der Stürmer geschickt wird. Das kannst du mit einem Chicharito vorne auch ganz gut machen. Mhm. Und der war es dann auch, der Mexikaner, der das 1-0 erzielt hat. Sein erstes Ligator jetzt schon für Sevilla, nachdem er vorher schon zweimal in der Europa League getroffen hat. Und da kann man jetzt dann auch sagen, Sevilla hat vielleicht kein Mittelstürmerproblem mehr, weil letztes Wochenende war es ja De Jong, der gegen Levante, glaube ich, das einzige Tor des Tages geschossen hat, und jetzt an diesem Sonntag dann Chicharito mit der erlösenden 1-0-Führung, auch in typischer Manier, wird irgendwie geschickt, hat den Gegenspieler noch in seinem Arm, setzt sich durch, braucht nur einen Kontakt und schließt, platziert, gekonnt, nahezu unhaltbar ab, also so wie man die kleine Erbse, falls es immer noch nicht jeder weiß, was Chicharito heißt, gekonnt abgeschlossen. Also mal wieder überzeugender Auftritt von den Andalusiern, und auch die stehen jetzt so gesehen vor Real Madrid mit einem Punkt, 19 Punkte insgesamt auf Rang 5. Klar, Real kann nachlegen, Barca hat auch 19 Punkte. War ein nettes Spiel. Ich glaube,
war verdient. Hatten mehr Ballbesitz, hatten, ich glaube, 15 Schüsse aufs Tor.
Insgesamt aufs Tor waren es 8.
Schüsse insgesamt, 15, 8 aufs Tor ist ja auch jetzt eine ziemlich gute Hausnummer, würde ich sagen. War ein verdienter Sieg, auch in der Höhe 2-0, kann man nicht meckern. Also Sevilla und Lopetegui funktionieren, muss man schon sagen. Ich glaube, der passt da auch gut hin. Das passt einfach. Sie taten sich schwer, weil du es angesprochen hast, Chicharito und Luc de Jong haben jetzt in den letzten beiden Spielen getroffen. Das tut ihnen auch gut, weil die Stürmertore gingen ihnen ja furchtbar ab. Das muss man wirklich sagen, das brauchen sie einfach. Ich meine, klar, das braucht jede Mannschaft, dass die Stürmer treffen. Aber wenn du zwei komplett neue Stürmer, weil beide sind ja vor Saison gekommen, hast, die sich eben integrieren müssen, die eben ins Spielsystem finden müssen mit dem neuen Trainer, und dann beide haben komplett Ladehemmung. Das kann natürlich problematisch sein. In dem Fall tut ihnen das wirklich gut, den beiden Stürmern und der Mannschaft natürlich, dass sie funktionieren, und sind sie oben dran. Ne? Also Fünfter klingt zwar Europa League, aber punktemäßig ein Punkt hinter der Spitze. Ne? Also nochmal, die Tabelle ist spannend in La Liga, die ist kurios, die ist unterhaltsam.
Gefällt. Plätze 1 bis 7 so gesehen nur 3 Punkte auseinander, Granada 20 Punkte, Villarreal 17 Punkte und dazwischen dann alle anderen, Real Sociedad und Co.
Quasi so ein bisschen wie in der Bundesliga, ne?
Ja, das ist Gladbach jetzt ausgebaut, glaube ich, Tabellenführer, egal. Wir haben jetzt eine englische Woche in der Primera Division, auch deswegen nehmen wir jetzt schon Sonntagabend auf und dann schon mal das Versprechen, dann wird es auch am Donnerstag die nächste Folge geben.
Special Episode.
Und da geht es dann weiter am Dienstag. Dort sind dann erstmal Atletico bei Alaves im Einsatz und Barca empfängt Real Valladolid. das spielfreie Wochenende. Ich weiß nicht, bei Real Madrid weiß ich da nicht so recht, ob sie da, wenn sie wieder aus dem Rhythmus rauskommen, sofern es überhaupt einen Rhythmus gab.
Aber wollte ich gerade sagen, war Real im Rhythmus? Aber nee. Kann man auch drüber streiten. Ne?
Nee. Nach Länderspielpausen auch immer so, Wundertüte. Aber ja, Barca gegen Real Valladolid, das muss ein sicherer Dreier sein, natürlich, auch wenn Valladolid das auch schon irgendwie 14 Punkte hat. Mittwoch dann das kleine Madrider Derby, Leganes im Bernabeu, 21.15 Uhr. Spannend auch, glaube ich, das Duell Valencia gegen Sevilla.
Ja, das wird wirklich spannend.
In der englischen Woche, und dann gucken wir auch schon mal aufs Wochenende, denn danach die Woche ist wieder Champions League angesagt, sprich die ganz Großen sind alle am Samstag wieder im Einsatz. Da haben wir Spiele wie Levante gegen Barcelona. Oh, vielleicht kriegt Levante seine Heimstärke zurück.
Stolperfalle, würde ich sagen.
Ja. Atletico muss zum FC Sevilla.
Das ist ein Spitzenspiel.
Das ist ein Spitzenspiel, und auch Real Madrid bekommt es mit einer Sevilla-Mannschaft zu tun im Bernabeu gegen Betis. Boah, das
muss aktuell natürlich auch reichen. Muss das ein Heimsieg sein eigentlich. Aber Betis fühlt sich wohl im Bernabeu, ne? Letztes Jahr haben sie da gewonnen.
Ja, haben da auch mal.
Ich glaube, das ist das Jahr davor, oder? Haben sie nicht zwei in Folge?
Einmal gab es ein 1-0, ja, das war 17-18 und 18-19, glaube ich, hast du recht, gab es auch. Ich glaube, das war eher dann in Sevilla, aber bin ich jetzt nicht sicher. Ja. Aber ja, die Beticos können schon auch mal die Königlichen ärgern. Mal gucken, welcher Trainer dann noch auf der Bank sitzt, aber es ist ja unberechenbar, wenn überraschend Mallorca Real Madrid schlägt und Mallorca am folgenden Wochenende irgendwie Leganes den ersten Saisonsieg schenkt. Wie soll man da noch irgendwie diese Liga tippen? Aber
nee, ist spannend. Das macht ja so schön.
Und macht
sie Spaß. Diese Unvorhersehbarkeit, das ist ja genau das, was uns Fußballfans ja auch gefällt.
Ja. Und weswegen wir immer hier fleißig aufnehmen. Schön, wenn wir dann auch an euch am Donnerstag nicht hören, ihr uns hört. Und dann ja mal gucken, wann dann die nächste Folge kommt, Sonntag, Montag. Aber doch, war das
übernächste.
Jetzt mal eine kurze...
Übernächste.
Ja, más o menos.
Nee, noch müssen wir nochmal festhalten. Also, es gibt am Donnerstag. Spätestens Freitag eine Special-Episode unseres kleinen, Woche. Schönen Hörspiels. Denn englische Woche, da wollen wir euch natürlich mit einer Folge belohnen, sozusagen. Oder bestrafen. Das darf jetzt jeder für sich entscheiden. Ja, hast du Bock, Nils?
Oh jo, immer doch. Ja, jetzt war spielfreies Wochenende, da ist man so ein bisschen lethargisch, müde.
Schon, ne?
Ja, man guckt so ein bisschen, schaltet in alle Spiele rein, aber irgendwie hat was gefehlt einfach. Und wenn man auf Classico gepolt war und ich auch nach Barcelona reisen wollte, ist das halt so gut, dann schlafe ich halt durch, oder?
Tatsächlich hat mich das gar nicht so gestört, dass der Classico nicht war, weil ich zu sehr noch von diesem Prag-Erlebnis beziehungsweise von der Leistung geprägt war. Von Prag geprägt sozusagen. Deswegen war mir das gar nicht so unrecht, dass vielleicht noch ein anderer
Gegner... zu sagen, welche Mannschaft da besser gewesen wäre im Klassiko. Also Ausfälle bei Real mehr
in Form. Kann man ja eh nie vorhersagen, den Klassiko. Das ist einfach ein besonderes Spiel immer. Ne? Aber wie gesagt, kleines Schnaufpäuschen tat, glaube ich, auch den beiden Mannschaften wahrscheinlich ganz gut. Ne?
Ich weiß ja nicht, aber naja, wir werden es herausfinden am Dienstag und Mittwoch. Donnerstag gibt es die nächste Folge. Vielleicht wissen wir dann auch schon, wann der Classico jetzt endlich stattfindet, ob am 4. oder am 18. Dezember. La Liga will den 4. Dezember, weil das der frühestmögliche Termin ist und weil sie nur allein über den Spieltag bestimmen. Alle anderen, die Vereine und die RFEF, wollen den 18. Schauen wir mal, was es wird.
Schauen wir mal. Ich denke, es bleibt beim 18. Ja. Aber man soll nie sagen in La Liga.
So oder in Spanien. Chaos, total. Okay, danke fürs Einschalten, Alex. Du musst jetzt weiter Bier trinken.
Nee, Sonntagabend. Nee.
Da geht's früh ins Bett, ja.
Da geht's früh ins Bett, natürlich.
Und fleißig für Barca-Welt Artikel schreiben. Ja, dann geht's weiter. Okay, danke fürs Einschalten. Ihr wisst ja, immer schön fleißig Sterne dalassen bei Apple Podcasts. Und ich glaube, Google Podcasts kann man nur abonnieren. Und wenn ihr mal Fragen habt, Feedback, Probleme, dann schreibt uns einfach. Schaut euch die Highlights nochmal bei The Zone an, vor allem von Granada und Co. mit dem Aufreger des Spieltags. Und dann, ja, hören wir uns am Donnerstag wieder.
Ja, danke fürs Einschalten. Auch von meiner Seite, danke fürs Einschalten. Und gerne bei Twitter Feedback hinterlassen, wenn euch irgendwas nicht passt oder wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Kritik habt, Wünsche, sonstige Hinweise.
Wenn der Alex mal singen soll, ja.
Was?
Schreibt. Wenn der Alex mal singen soll, schreibt.
Nee.
Die Hymne von Real, das wäre doch mal ein Wunsch, ja.
Also, du bist bei Twitter, der @nilskern17. Und ich bin der Der Alex Troika, völlig überraschend.
Meistens, ja. Okay, wir waren Tiki-Taka, der Podcast über La Liga bei meinsportpodcast.de. Bis zum nächsten Mal.
Hasta la próxima. Adios.
Nur Golf.
Aline Krauter gewinnt das Women's Amateur. Martin Keimer spielt eine tolle Woche mit kleinem Schönheitsfehler.
Hab mir eine Chance gegeben, das Turnier gewinnen zu können. Leider in der 17 mit dem Bogey hat mich das Playoff gekostet.
Am Ende langt es immerhin für Platz 3 und John Rahm und Dustin Johnson, die machen es im Stechen aus. Mehr natürlich bei Nur Golf.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast-Serien. Über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basiert.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders. Wir sehen Beziehungen danach anders. Wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amrain.
In der aktuellen Ausgabe Papala Punk spreche ich mit Rodi und Marco von der Press-Punk-Band 100 Kilohertz. Die haben gerade mit Stadtland Flucht ein neues Album herausgebracht und außerdem sogar zwei Record-Release-Shows gespielt. Wie es ist, aktuell Konzerte zu spielen und wie die Entstehungsgeschichte des Albums ist, hört ihr im aktuellen Podcast.
Auf meinmusikpodcast.de.